HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Für ihn ist scheinbar kein Berg zu hoch, keine Wand zu steil. Alexander Huber gehört zu den weltbesten Bergsteigern und Extremkletterern. Er und sein Bruder Thomas haben sich als die bayerischen Huberburm einen Namen im Alpinismus gemacht. Vor allem im Freiklettern, im Free Solo. Allein und ohne Seil am Berg hat Alexander Huber mit seinen extremen Leistungen immer wieder verblüfft. Kaum vorstellbar, dass der drahtige Mann mit den langen dunklen Haaren sowas wie Angst empfinden könnte, tut er aber. Und er hat gelernt, sich die Angst zum Freund zu machen. Alexander Huber jetzt in HR Info das Interview. Alexander Huber, als Bergsteiger und Extremkletterer brauchen Sie ja nicht nur körperlich viel Kraft, sondern auch mental. Ich würde das jetzt gerne mal mit Ihnen durchspielen, was in Ihnen vorgeht, wenn Sie unten stehen am Berg, vor der steilen Felswand, vor dem, was eigentlich unmöglich vielleicht manchmal scheint, und raufklettern wollen. Haben Sie einen bestimmten Berggrad im Kopf?
Gut, da ist natürlich schon sehr bekannt und auch das Bild, was ich mir trage in so einem Moment, die große Zinne Nordwand, das ist ein fast 3000 Meter hoher Berg in den Dolomiten. Die Nordwände der Zinnen und vor allem der großen Zinne ist bekannt, weil sie eben nicht nur steil sind, sondern sogar tatsächlich überhängend. Wenn man dann so am Fuße dieser 500 Meter hohen Mauer steht, die konstant überhängt, dann hat das natürlich fast schon sowas wie eine erschlagende Dimension.
Dann steigen wir jetzt mal ein. Wir sind unten im Einstieg. Was passiert da in Ihnen, wenn Sie raufschauen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, das beginnt nicht nur am Einstieg selbst, sondern ich merkte das ja schon in der Nacht, dass man einfach nicht diesen tiefen Schlaf findet, der einen richtig ruhen lässt. Man spielt den Gedanken dann doch die gesamte Situation immer wieder durch, schwarze Gedanken, dann wieder die Momente, wo man Vertrauen zu sich selbst hat. Und klar hat man dann auch dieses Bild im Kopf, was passieren würde, wenn ich einen Kletterzug nicht meistern könnte, dass man stürzen würde.
Also bei Ihnen selbst nach all dieser langen Zeit noch Magengrummeln, Nervosität?
Ach, ich denke, Aufregung? Das ist auch ungemein wichtig, weil ich darf nicht auch nur einen einzigen Fehler machen. Und dass ich diese schwarzen Gedanken in mir trage, immer wieder durchlebe, das ist ganz wichtig, weil ich am Ende nur mit den Klettern beginnen darf, wenn das Selbstvertrauen gewinnt.
Okay, wir stellen uns jetzt vor, Sie haben diese schwarzen Gedanken überwunden. Sie wollen da free solo raufklettern, das heißt ohne Sicherung und Seil. Die ersten Meter, dann kommt irgendwann der Point of No Return.
Ja, es ist die erste schwierige Kletterstelle in einer Wandhöhe von 80 Meter hier in der großen Zinne Nordwand. Und bis dahin kann ich dann einfach die Strecke dazu benutzen, langsam in die Aufgabe hineinzuwachsen und einfach ein Gefühl darüber entwickeln, ob ich an diesem Tag die Kraft habe. Die Kraft meiner Finger, die man braucht, um zu klettern, aber auch ganz wichtig, habe ich die mentale Kraft, um die Angst kontrollieren zu können. Nur wenn ich eben die Angst kontrollieren kann, sodass sie mir keine übermäßige Nervosität entwickelt, dann darf ich auch weiter klettern. Von außen betrachtet ist es natürlich der absolute Wahnsinn, weil mein Leben hängt an den Fingerspitzen.
Das ist ja jemand, das, was man als Außenstehender gar nicht so begreift, dass sie
nicht
sich darauf
begreifen
einlassen
kann. Ja, wenn man selbst nämlich von außen stehend versucht, sich in die Situation hineinzuprojizieren, das versetzt einen beim bloßen Betrachten von so einem Bild schon ein Stück weit in Nervosität. Aber man muss natürlich schon schauen, wie viel Vorbereitung bei mir dahinter steckt, bis ich überhaupt mal in die Position komme, konsequent oder man kann auch sagen, kompetent zu entscheiden, ob ich mir das zutrauen darf oder nicht.
Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. Sie sind an der Spitze angekommen. Sie sind oben am Gipfel. Sie haben es geschafft. Was geht ab in Ihnen?
Das ist natürlich ein unheimlich befreiender Moment. Das entwickelt sich auch dann schon im Aufstieg, weil ja irgendwann die großen Schwierigkeiten hinter einem liegen. Und je weniger der Druck der Schwierigkeiten da ist, umso mehr freier wird auch der Geist.
Spüren Sie oben Glück?
Ja, und für so einen Moment hat man tatsächlich das Gefühl, dass es kein Gestern gibt und auch kein Morgen, weil die Intensität des gerade Erlebten so stark ist, dass sie alles überstrahlt. Und das verschafft einem halt eben eine Erinnerung, die ganz tief eingegraben bleibt, im Gedächtnis, im Denken. Und es sind Momente, an die kann man sich auch noch in vielen, vielen Jahren ganz minutiös erinnern, wenn andere Begebenheiten im Leben aus der gleichen Zeit schon längst im Nebel der Vergangenheit verschwunden sind. Man investiert viel und entsprechend intensiv ist auch das Erlebnis, was man am Ende mit nach Hause bringen kann.
Extremkletterer Alexander Huber in HR Info das Interview. Zusammen mit Ihrem Bruder Thomas sind Sie ja bekannt geworden als die Huber-Burm. Sie, Herr Huber, hat man auch schon bezeichnet als Außerirdischen oder auch als Spider-Man, weil Sie eben im Free Solo, also nur an den Fingerspitzen hängend, ohne Seil, einfach an den steilsten Wänden offenbar raufklettern, sei es noch so glatt und steil. Schon wenn Sie drüber reden, haben wir gerade gehört, dann klingt das unglaublich intensiv, wie Sie diese Erfahrungen beschreiben. Ist es die Selbstüberwindung immer wieder aufs Neue, die Sie fasziniert am Klettern? Oder ist es diese Mischung aus verschiedenen Gefühlen? Was ist es, das Sie so fasziniert?
Also ich denke, es lässt sich auf eine einfache Formel reduzieren. Immer dann, wenn ich große Aktionen am Berg gemacht habe oder auch simple Aktionen, einfache Dinge am Berg, dann komme ich am Ende des Tages nach Hause und habe einfach einen schönen Tag erlebt. Und solange ich eben diese Freude am Tun hier so empfinde in den Bergen, dann werde ich auch weiter in die Berge gehen. Ich kann vielleicht ein Beispiel dazu bringen. Mein Vater ist mittlerweile 76 Jahre alt, ist immer noch aktiver Bergsteiger, begeisterter Bergsteiger. Und wenn ich ihn dann in den Bergen sehe und in seine Augen schaue, dann sehe ich einfach ein großes, intensives Leuchten in seinen Augen und ich weiß, dass er in diesem Moment einfach ein glücklicher Mensch ist. Und was will man denn mehr vom Leben erwarten?
Ihr Vater war ja auch derjenige, der Sie und Ihren Bruder Thomas herangeführt hat ans Bergsteigen, der so die Leidenschaft auch entfacht hat. Was würden Sie denn sagen, war das Wichtigste, was Ihnen Ihr Vater über das Bergsteigen beigebracht hat?
Ja, man kann schon sagen, dass ja für meinen Bruder Thomas und mich die bergbegeisterten Eltern schon der Schlüssel zu den Bergen waren. Wir sind in den Bergen aufgewachsen, aber es waren schon auch unsere Eltern, die uns diese Begeisterung vermittelt haben. Wobei
Sie
man sagen muss,
gar nicht anders als auch nacheifern.
Das könnte vielleicht auch so formuliert werden, wobei ich sagen muss, unsere Eltern haben uns sicher gefördert, aber nicht, dass sie uns wirklich gefordert haben. Wir wollten dann schon wirklich in diese Berge. Wir wollten auch die vertikale Welt der Felsen erfahren. Und man muss aber sagen, dass unser Vater nicht nur in technischer Hinsicht unser Lehrmeister war, der uns eben gelernt hat, dass wir uns sicher in der senkrechten Welt des Kletterns bewegen können, sondern er war sicher auch von der Einstellung her unser Mentor, der eben von Haus aus schon immer gesagt hat, wenn ihr in die Berge geht, müsst ihr eins verstehen, es ist nicht der Berg, den ihr bezwingt, sondern immer nur das eigene Ich. Mhm. Dem Berg ist es ja völlig egal, ob wir auf seinen Gipfel stehen, ob wir diesen Gipfel erreichen können oder nicht. Das heißt, das Leben lebt vom Auf und Ab, vom Berg und vom Tal. Und man weiß auch, das Erlebnis zu schätzen, wenn man den Gipfel erreicht, gerade wenn man einige Male daran gescheitert ist. Wenn man das verstanden hat, dann ist man mit der richtigen Einstellung am Berg unterwegs.
Nun war es ja bei Ihnen persönlich so, dass Sie zusammen mit Ihrem Bruder, da waren Sie 14, 15, auch alleine losgezogen sind in die Berge, als Seilschaft auch. Und das war damals für die Zeiten Anfang der 80er Jahre total ungewöhnlich, dass Jugendliche allein in den Bergen unterwegs sind und klettern. Wie ist da in Ihrer Familie umgegangen worden mit dem Thema Angst?
Ja, ich denke, das Bergsteigen hat ja immer schon eine Rolle gespielt, auch die anderen Auseinandersetzungen mit den Gefahren am Berg. Und von dem her, denke ich, war es etwas ganz Natürliches für uns. Aber es ist natürlich nicht ohne Vorbereitung passiert. Das heißt, unser Vater hat uns eben nur für diese Woche im Gebirge Wilder Kaiser das grüne Licht gegeben, weil er wusste, dass wir mittlerweile uns eine Kompetenz erarbeitet haben, die uns auch beurteilen lässt, dürfen wir uns diese oder jene Route zutrauen. Und er wusste auch, dass wir nicht gnadenlose Spinner sind, die irgendeine wilde Aktion da durchziehen, eben hasardeurmäßig unterwegs sein wollen, sondern dass wir durchaus besonnene Geister sind. Man muss ja als Bergsteiger durchaus sehr besonnen sein. Man kann schon seiner Leidenschaft folgen, man kann auch der puren Begeisterung nachgehen, aber muss dann immer auch noch diese kognitive Instanz in sich tragen, die dann, wenn es wirklich brenzlig wird oder bevor es brenzlig wird, einfach sagt, bis hierher und nicht weiter.
Die Angst ist aber immer dabei. Das gehört ja einfach dazu.
Ich habe ja auch ein Buch herausgegeben mit dem Titel Die Angst, dein bester Freund. Und dieser Titel ist ja durchaus ernst gemeint. Das ist genau meine Einstellung, mit der ich in meinem Leben unterwegs bin. Und wenn man es jetzt auf das Bergsteigen selbst ummünzt, dann ist es ja sehr plakativ, weil ganz klar, wenn es nicht die Angst wäre, was würde uns sonst vor einem Absturz schützen? Wenn wir nicht Angst vor so einer Wand hätten, dann würde jeder x-beliebige Mensch in diese senkrechte Wand einsteigen und bei den meisten würde es nicht gut gehen. Die Angst leitet uns an, im richtigen Moment uns richtig zu verhalten. Und wenn wir in einer Situation der Gefahr das Gefühl haben, den Schwierigkeiten nicht gewachsen zu sein, dann löst die Angst eben auch diese gewisse Nervosität aus, die uns einfach in diesem Moment ein ungutes Gefühl gibt und die uns dann dazu bringt, die Sache wieder rückgängig zu machen. Das heißt, sich selbst wieder aus der Situation der Gefahr herauszubringen, umzukehren.
Bei vielen ist ja genau dieses ungute Gefühl führt ja dazu, dass sie sowas wie gelähmt sich fühlen und gar nichts mehr machen können. Wie schaffen Sie es denn, das in ein positives Gefühl umzudrehen?
Es ist so, dass dann die Panik, die ja quasi einen bei der Aktion lähmt, immer dann auftritt, wenn die Menschen für lange Zeit bereits die Angst ignoriert haben und sich immer tiefer hinein manövriert haben. Und dann, wenn sie quasi irgendwann in einer Situation angekommen sind, wo es nicht mehr zu ignorieren ist, dann panisch zu reagieren. Aber das hat wirklich nur damit zu tun, dass sie die Angst nicht angenommen haben, dass sie die Angst nicht akzeptiert haben, respektiert haben und adäquat reagiert haben. Das heißt, das Wichtige ist immer die Augen offen halten, der Angst in die Augen schauen, um zum richtigen Zeitpunkt einfach auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und als reflektierter Bergsteiger, als erfahrener Bergsteiger, versucht man natürlich sofort, jedes unangenehme Gefühl anzunehmen, herauszufinden, warum denn in diesem Moment dieses Gefühl da ist, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Und dann löst aber auch die Angst nichts anderes aus als eine reine Konzentration. Und die Angst sichert uns das Überleben. Und was ich persönlich feststelle, dass in der Gesellschaft die Angst stigmatisiert ist, es ist immer nur dieses negative...
Schlechtes Image, ja.
Ja, das ist immer nur das negative Gefühl des von der Angst wahrgenommen wird, nämlich diese Nervosität, dass sie uns aber gleichzeitig hunderte Male das Überleben sichert, das wird gerne wegignoriert und deswegen versuche ich auch immer wieder der Angst quasi ein positives Bild mitzugeben, weil die Angst tatsächlich uns im Leben hilft.
Alexander Huber, Extremkletterer in HR Info, das Interview. Nun war das ja bei Ihnen auch längst nicht nur so. Sie hatten eine Angststörung. Das kann man sich bei Ihnen eigentlich gar nicht vorstellen, bei jemandem, der so viele große Berge erst bestiegen hat, der spezialisiert ist auf Free Solo, also das Klettern ohne Sicherung und Seil, der auch mit seinem Bruder zusammen etliche Rekorde aufgestellt hat, dass so jemand eine Angstkrise hatte. Was war da passiert?
Ja, ich hatte einfach für lange Zeit die Angst ignoriert und die Angst, die hatte die Wurzel darin gefunden, dass ich mich nach meinem Studium der Physik, nachdem ich das Diplomzeugnis als Physiker in der Hand hielt, mich dazu entschieden hatte, meiner Leidenschaft zu folgen. Und das ist eben das Bergsteigen, nur dass dieser Weg in die Berge hinein doch ein sehr ungewisser ist. Man weiß nicht ganz genau, wie sich damit das Leben gestalten lässt, das Leben finanzieren lässt. Und es kommen dann natürlich auch die Momente, wo sich nicht ganz automatisch die Erfolge einstellen. Dann kommt ein Misserfolg, dann kommt eine Verletzung hinzu, dann fehlt es an Vortragsbuchungen, dann fehlt eben auch das Notwendige an finanziellen Mitteln. Man sollte die nächste Expedition finanzieren. Und so ergibt sich das eine zum anderen. Und irgendwo wird dann der Druck immer mehr. Und mein Fehler war, dass ich Angst vor der Zukunft hatte, Angst davor hatte, wie soll ich denn das nächste Jahr finanzieren, wie soll ich meinen weiteren Weg bestreiten. Und ich bin ganz einfach der Situation gedanklich immer aus dem Weg gegangen.
Aber warum glauben Sie denn, ist Ihnen das, was Sie am Berg schaffen, die Angst als positives Gefühl für sich zu instrumentalisieren, warum ist Ihnen das im normalen Alltag nicht geglückt?
Weil es ganz einfach so ist, dass sich die Dinge nicht simpel übertragen lassen. sie übertragen sich nicht automatisch. Man muss schon aktiv daran arbeiten. Und ich habe sehr erfolgreich am Berg gelernt, mit der Angst umzugehen. Und ich hatte dann eben auch die entsprechende Courage, der Angst immer in die Augen zu schauen. Weil ich wusste, immer dann, wenn ich mich mit der Angst auseinandersetze, dann zeigt sie mir den richtigen Weg. Und im normalen Alltag, in meiner Lebenskrise dahingehend, dass ich ja Existenzängste hatte, bin ich einfach davongelaufen.
Wie hat sich denn diese Angststörung bei Ihnen im Alltag gezeigt?
Ich hatte einfach keinen Spaß mehr an meinem Tun. Ich wollte mich auch mit meinen Freunden, die natürlich zum großen Teil auch Bergsteiger sind, die die gleiche Leidenschaft teilen, nichts mehr zu tun haben, weil ich schon bemerkt habe, ich habe ja gar keinen Spaß mehr, mit meinen Freunden genau das zu tun. Und ich hatte einfach Angst davor, dass die dann zu fragen beginnen, was ist denn mit dir los?
Das heißt, Sie konnten eigentlich mit niemandem darüber reden?
Ich wollte mit keinem darüber reden, weil ich einfach allem davongelaufen bin. Und dieses Gefühl, das verstärkt sich in sich selbst, sodass man dann irgendwann dann schon so weit kommt, dass man nicht einmal mehr zum Einkaufen gehen will, weil man würde auf andere treffen. Da kommt man tatsächlich in eine Situation der Sozialangst hinein, dass man eigentlich mit niemandem und nichts mehr zu tun haben will. Und das bringt einen dazu, tatsächlich sich komplett abzuschotten.
Konnten Sie sich denn in dieser Zeit Ihrem Bruder Thomas anvertrauen? Sie haben ja eine sehr enge Beziehung zu ihm.
Es ist schon so, dass man da irgendwo ein Stück weit kommuniziert, das heißt, sich miteinander austauscht, aber es ist tatsächlich so, dass es für einen Außenstehenden sehr schwer nachvollziehbar ist, was denn da eigentlich vor sich geht. Wenn man es selbst nicht erlebt hat, dann kann man gar nicht glauben, welche Ängste man überhaupt entwickeln kann. Wo man als Normaler sagt, wo ist denn das Problem? Und so gesehen haben wir uns schon so weit auseinandergesetzt. Ich habe ihm auch mitgeteilt, dass es mir nicht gut geht, aber es ist einfach von außen betrachtet sehr schwer nachvollziehbar.
Vielleicht auch, weil Ihr Bruder ja auch immer so ein Konkurrent im eigenen Hause war?
Ach, wir haben schon eine Konkurrenz, aber es ist im Grunde genommen ja doch eine sehr positive Konkurrenz, weil man sich ja immer gegenseitig antreibt und auch vorantreibt. Und dahingehend würde ich auch nicht sagen, dass wir uns irgendwie in irgendeiner Weise um die Erfolge neidet. Wir sind ja beide sehr erfolgreiche Bergsteiger. Es geht einfach wirklich nur darum, dass man ja dieses Erfolgsprinzip schon fast eingebaut hat, weil man sich ja ständig gegenseitig antreibt.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass einem das auch zusätzlich noch Druck bereitet, dass der eigene Bruder einem immer so ein bisschen auch im Nacken hängt.
Ach, ich denke, es ist einfach so, dass es immer darum geht, was man einfach selbst für sich schafft. Es ist ja nicht der Berg, den man bezwingt oder den Feind, den man bezwingt, sondern es geht am Ende immer nur um das eigene Ich und das muss man sich selbst reflektierend immer wieder klar werden. Und das Mutigste ist immer noch, es sich selbst einzugestehen, dass man eine Angststörung hat. Und das war eben bei mir dann doch auch recht massiv. Ich war eben auch wieder auf Reise unterwegs, hatte eben ganz massiv eben die finanziellen Probleme in meinem Leben, habe sie auch nicht wirklich angegangen und mit den richtigen Personen geklärt. Dann ist man am Berg selbst und dann hat man natürlich irgendwo den Druck, ich muss ja irgendwie raufkommen. Ich brauche ja quasi wieder mal einen vorzeigbaren Erfolg.
Das ist ja auch Ihre Lebensgrundlage dann.
Um dann meine Lebensgrundlage wieder zu gestalten, Vortragsbuchungen zu bekommen. Und ich habe aber bemerkt, ich sehe den Berg nicht mehr. Ganz ehrlich gesagt, kotzt mich das Bergsteigen an, weil ich einfach diesen Berg scheinbar nur noch raufkommen muss. Und dabei ist es völlig egal, ob ich Spaß an diesem Tun habe oder nicht. Und deswegen musste ich damals diese Reise abbrechen. Ich musste nach Hause reisen und ich wusste, jetzt muss ich wirklich was tun. Und was dann in diesem Moment, ich würde jetzt mal sagen, sehr intelligent von mir war, professionelle Hilfe anzunehmen.
Da hätte Ihr Bruder Ihnen auch nicht helfen können.
Nein, da braucht man wirklich professionelle Hilfe, eben auch jemanden Außenstehenden, der einen wirklich reflektiert. Und es war eigentlich nur das Allerwichtigste, dass ich diese Ängste annehme, dass ich sie akzeptiere, dass ich auch akzeptiere, erkrankt zu sein. Und dann bin ich bereits schon ein Stück weit auf dem Weg zur Heilung vorangeschritten.
Aber das ist natürlich für einen Bergsteiger ein absoluter Tiefpunkt dann gewesen. Was haben Sie denn für die Zukunft daraus für sich ziehen können?
Ja, das Wichtigste für mich war ganz einfach, solche Situationen anzunehmen, dass eben nicht immer alles perfekt läuft, dass nicht immer alles bei mir perfekt veranlagt ist, dass ich eben auch mal aus dem Gleichgewicht kommen kann, auch krank sein kann. Und das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis daraus. Und wenn man so eine Krise mal durchlebt hat, die ja durchaus sehr intensiv ist, dann ist natürlich einmal das Selbstbewusstsein stark erschüttert. Man ist ordentlich aus der Mitte herausgeworfen. Aber dieses Zurückkämpfen in die Mitte hinein, dieses Selbstvertrauen neu aufbauen, baut auch wiederum das Selbstbewusstsein für die Zukunft auf, dass wenn wieder mal eine Krise kommt, dass man weiß, man kann das auch wieder durchstehen.
H-Info, das Interview mit Alexander Huber. Sie haben dann noch einige Jahre gebraucht, um ja auch in der Öffentlichkeit über Ihre Angsterkrankung sprechen zu können. Und auch das Buch zu schreiben, Angst, dein bester Freund. Was war dann schlimmer für Sie nach der Krise, wieder das erste Mal auf den Berg zu klettern oder sich eben zu outen?
Naja, auf den Berg zu klettern, das war damals dann wirklich eine großartige Befreiung für mich. Mir hat eben auch der Therapeut klargemacht, dass ich das Bergsteigen nach wie vor liebe. Nur, dass diese Liebe zu den Bergen mittlerweile von der Angst begraben ist und für mich quasi nicht mehr sichtbar ist und ich muss mich nur daran machen, an die Arbeit, diese Steine von den Bergen wieder wegzuräumen, sodass ich die Berge wieder selbst sehe. Und ich habe es dann doch relativ schnell auf die Reihe gebracht, diese Freude am Tun in den Bergen wieder zu finden, dass ich dann später dieses Buch »Die Angst, dein bester Freund« veröffentlicht habe, kann man sehen, dass ich mir sehr viel Zeit dazu gelassen habe. Es ist gut 10 Jahre nach dieser Erkrankung dann eigentlich erst passiert. Und man muss eben schon sehr viel Selbstvertrauen haben, dass man weiß, man hat die Krise wirklich nachhaltig überwunden, dass man überhaupt erstmal davon zu erzählen beginnt.
Wenn ich mir Sie anschaue, wie Sie vor mir sitzen, ja, ein Kraftpaket von einem Mann, starke Hände, stark wie ein Bauarbeiter, Sie strahlen wirklich Stärke aus. Und dass jemand dann so seine weiche Seite zeigt, das ist sehr mutig, weil man wird ja auch angreifbar als Bergsteiger.
Man wird in gewissem Sinne angreifbar, aber wenn man ganz ehrlich gesagt so eine Krise überwunden hat, dann ist man auch nicht mehr so angreifbar, weil man weiß, was wirklich wichtig ist im Leben.
Aber von einem starken Mann erwartet man das ja nicht, dass der sowas hat, ne?
Das hat natürlich dieses überraschende Moment, aber das war auch der Grund, warum ich mich dann doch dazu entschlossen habe, das Ganze öffentlich auch mitzuteilen, weil ich auch weiß, wie viele Leute es eine Hilfe sein kann, dass es etwas ganz Normales ist, dass man auch seine Krisen heute in unserer Gesellschaft haben kann.
Sie werden ja bald 47 Jahre alt. Für einen Leistungssportler ist es ja schon durchaus ein stolzes Alter. Suchen Sie immer noch nach Erfahrung am Limit auf den Bergen oder sind Sie ruhiger, vorsichtiger geworden? Bei Ihnen hat sich ja auch familiär in den letzten Jahren viel getan. Sie sind Vater von 3 kleinen Kindern, so im Alter von 1 bis 5, soweit ich informiert bin. Wird man vernünftiger, weniger Risiko?
Man kann schon sagen, dass ich die Ziele mit einer anderen Zielsetzung verfolge, weil ich ja ganz genau weiß, besser als ich es bisher gemacht habe, kann ich es nicht mehr schaffen. Und so gesehen, denke ich, hat es weniger mit der familiären Situation zu tun, dass ich mit einem anderen Blick auf die Berge dort unterwegs bin, sondern vor allem mit der Tatsache, dass man mit 47 einfach nicht mehr an der Weltspitze ist. Die Leute sehen mich bei Zeiten gern als waghalsigen Menschen, der sein Leben leichtfertig auf das Spiel setzt. Das habe ich nie gemacht. Ich bin ein risikobereiter Mensch. Aber immer nur dann, wenn ich aus tiefstem Herzen überzeugt bin, dass ich die Schwierigkeiten des Aufstieges im Griff habe, dass ich eben keine konkrete Bedrohung damit auf das Leben zulasse, dass es natürlich wiederum auch kein Nullrisiko ist, das ist mir bewusst, aber ich war nie so unterwegs, dass ich ein Hasardeur gewesen wäre. Und das war in der Vergangenheit nicht so und es wird auch in der Zukunft nicht so sein.
Aber bei Ihrer Familiengeschichte, haben Sie vielleicht ein bisschen Angst davor, dass eines Tages eins Ihrer Kinder kommt und sagt, Papa, ich möchte genauso wie du Extremkletterer werden?
Also ich hätte da sicher kein Problem damit, wenn meine Kinder die Faszination für das Bergsteigen selbst aufnehmen und in die Berge gehen. Ich werde, wenn es so ist, sie sicher entsprechend in die Welt der Berge hineinbringen, wie es unser Vater eben auch gemacht hat. Ja, man muss eben dann, wenn die Kinder ihre eigenen Wege gehen, ihnen auch das Leben selbst überlassen. Man muss den Menschen schon gehen lassen.
Alexander Huber, danke für das Gespräch.
Danke.
Er ist Extremkletterer und die eine Hälfte der beiden Huberburm. Atemberaubende Fotos von ihren Abenteuern in den Bergen und den Podcast zu dieser Sendung finden Sie wie immer bei uns im Netz auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariella Milkova.